Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin natürlich immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der wieder in den Ski-Weltcup zurückgekehrt ist, diesmal aber für Holland fährt. Michi Pinter als Skeptiko. Servus Michi.
Servus Tom. Ja, gut, da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Sie, nicht mal die Holländer oder die Niederländer, wenn man es richtig ausdrücken will. Holland ist ja nur ein Gebiet in den Niederlanden. Nicht mal die wollen, dass ich für sie Ski fahre. Ich glaube,
das ist die geilste Künste. Ja, das ist, glaube ich, die geilste PR-Aktion der letzten 10, 15 Jahre im Skisport.
Ich glaube auch, da steckt viel mehr dahinter. Ja, ja. Wenn wir jetzt da ein bisschen über Skifahren reden wollen, nicht immer über Fußball. Klar will er wieder ein bisschen Skifahren, in Rennen fahren, Konkurrenzkampf haben, aber insgesamt geht es, glaube ich, um seine Marke, diese Ski ein bisschen zu promoten und zu zeigen vielleicht auch, okay, schaut's her, was ich für Ski fahre und ich bin 35, bin ewig nicht mehr gefahren und schaff's trotzdem wieder zurück in den Weltcup, weil ich eben so unglaublich geile Ski fahre.
Ja, da bin ich bei dir. Ja. Genau um das geht's, aber jetzt wechseln wir.
Tom, bist du ein Skifahrer? Du bist sicher Snowboarder, oder?
Ich bin gar nichts. Du bist Skisport Hodler. Oder Wintersport ist für mich, bis auf Langlauf ab und zu, aber ansonsten bin ich da eher ein klassischer Fußballer.
Was definierst du als Langlauf? 14 Minuten ist nicht lang, Tom.
Ja, das ist das, wo man sich die Ski anschnallt und durch den Wald.
Aber auch wartet. Da müsste man das länger machen als 14 Minuten. Also das zahlt sich ja gar nicht aus.
Noch, ich habe es noch nicht länger geschafft. Ja. Also bei mir ist es ein Kurzstreckenlauf.
Ja.
Andere Sportart.
Nein, das also wird jetzt olympisch kurz laufen. Da bist du dann ganz stark dabei.
Da werde ich nominiert. Vom ÖOC nachnominiert. Nein, aber Wintersport ist also da gibt es keine Disziplinen, die mich da wirklich
Skispringen wirklich könnte ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen. Du könntest Skispringen? Dich da sehr elegant in die Luft stoßen.
Wie Eddie the Eagle, ich könnte nicht mal die Vorstellung.
Das ja, ja. Nein, ich glaube, da scheitert schon vorher.
Da wäre ich dann mit VW-Flügel unterwegs wahrscheinlich. Michi, aber jetzt gehen wir wieder zu unserem altbekannten und geliebten Metier, dem Fußball. Und da hat sich ja in den letzten Tagen oder fast schon Stunden so viel getan im europäischen Fußball, dass man sich gar nicht mehr richtig auskennt. Wo beginnen wir denn da? Wo möchtest du beginnen, lieber Michi?
Ja, ich nehme mal an, also sportlich gesehen war jetzt die Woche nicht so aufregend. Ja, es gab einen Meistertitel in Italien für Inter Mailand, das werden wir nachher noch besprechen. Ich glaube ja wirklich, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil wir haben es vorher sicher nicht besprochen. Ich glaube, Tom, du spielst auf diese Trainerpositionen an im europäischen Fußball. Ja, wir wissen natürlich, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, aber das ist natürlich ein Thema, da ändert sich alle paar Tage was, da kann man immer wieder drüber reden und wir machen es ja gerne. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, wir können gleich mal damit beginnen, dass gestern, glaube ich, war es, die Nachricht gekommen ist. Apropos, gestern heißt Mittwoch, heute ist Donnerstag, der 25. Ja. April, wieder in der Früh, knapp 9 Uhr ist es. Der Tom ist gerade aus dem Bett gefallen, direkt auf sein Mikrofon drauf. Und das sind seine ersten Worte, die er gesagt hat an diesem Tag vorher. Ja. Ich bin wieder Tom Steiger. Nur viel dazu. Also gestern Mittwoch die Nachricht, dass Xavi Hernandez doch nicht aufhört als Trainer beim FC Barcelona. Es gibt noch kein offizielles Statement des FC Barcelona, ich habe nachgeschaut, aber viele spanische Medien berichten das unisono. Es scheint fix zu sein. Er macht weiter, ein Jahr zumindest mal. Du als Insider dieses Clubs, wie geht das auf einmal? Ganz groß medial, ich will nicht mehr, ich muss, keine Ahnung, ich trete zurück am Ende des Sommers, man sucht neue Trainer und plötzlich heißt es, er macht doch noch weiter, Tom.
Ja, also was ich in den letzten Tagen mitbekommen habe, hat Juan Laporta und auch Deco beim FC Barcelona sollen mit keinem anderen Trainer tatsächlich gesprochen haben. Es soll immer nur Xavi gewesen sein, den sie überzeugen wollten, dass er doch weitermacht. Für mich ist das aber gar nicht so absurd an der Sache, denn ich finde, er macht eine passable Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren, wo er bei Barca war, holt eigentlich das Maximum raus aus einer Mannschaft, die sich immer noch, wir haben es oft genug besprochen, in der Entwicklungsphase befindet. Aber für mich das Absurde daran ist, dass Xavi vor, keine Ahnung, 3 Monaten sagt, es ist eine absolute Last und er leidet als Barca-Trainer. Und ja, 3 Monate später wird wahrscheinlich sein Vertrag um ein Jahr verlängert, beziehungsweise bleibt er ein Jahr länger bei Barca. Das passt für mich absolut nicht zusammen. Also wenn es für ihn so schwer ist, Barca-Trainer zu sein, was ich auch durchaus verstehen kann. Ich glaube, dass der mediale Druck in Spanien brutal ist. Wenn du als Barca und Real nicht funktionierst, ein schlechtes Spiel ablieferst, wirst du massiv durch den Kakao gezogen in den Medien. Und da beißt sich für mich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also das geht für mich nicht zusammen. Ich glaube schon, dass er weiterhin Entwicklungspotenzial in der Mannschaft sieht, dass er was bewegen kann. Aber die Aussagen sind so dermaßen konträr, dass ich dann schon glaube, dass Deco und Juan Laporta nochmal schön mit dem Geldkoffer gekommen sind und vielleicht das eine oder andere Millionchen da drauflegen für eine Adresse Barca.
Ja, aber wir kennen ja Xavi als Spieler, als Trainer. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt der große Geldhamster ist, dass es dem nur um Geld geht. Kann es nicht auch sein, dass er jetzt gesehen hat, gerade im Champions League Viertelfinale, als man ja wirklich, ja, am Ende war es nicht knapp, aber man war vom Spielverlauf knapp dran, PSG rauszuwerfen und in ein Semifinale zu kommen. Jetzt gab es diesen Klassiko, den man auch knapp verloren hat, auch wieder Schiedsrichterentscheidungen, strittige dabei. Dass er jetzt sagt, so okay, ich sehe da so viel Potenzial und ich sehe auch die Entwicklung, dass ich sage, nächstes Jahr will ich nochmal versuchen, voll anzugreifen, Barca wieder dorthin zu führen, wo es mal war, nämlich an die europäische Spitze, auch an die spanische Spitze, dass er sich selber sagt, ich gebe mir noch ein Jahr, wo ich voll angreife und wenn das dann nicht klappt, dann trete ich zurück und ich will diese Mannschaft einfach wieder dorthin bringen, wo sie hingehört. Kann das nicht sein, dass es auch so sportliche Gründe hat, dass er jetzt einfach diese 3 Monate später viel weiter ist und viel mehr Potenzial und Entwicklungspotenzial sieht und generell die Entwicklung sieht, die er vor 3 Monaten noch nicht gesehen hat, wo, da haben wir auch drüber gesprochen, Barca ja noch so sehr unkonstant war, sehr hin und her, auch gegen kleinere Teams nicht gewonnen hat und jetzt mittlerweile, finde ich ja, hat man sich gefangen, ja, gegen die ganz großen Teams klappt es jetzt noch nicht ganz, aber er hat gesehen, eigentlich sind wir wirklich dran an Real, eigentlich sind wir wirklich dran an PSG und nächstes Jahr, wenn sich diese jungen Spieler alle nochmal ein bisschen weiterentwickeln, dann können wir wirklich wieder den großen Angriff starten und das will er mitmachen. Kann das nicht auch der Grund sein, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass Xavi Hernandez jetzt, der wird schon gut verdienen bei Barcelona, also dem fehlt es jetzt da sicherlich an nichts, also ob da jetzt 1 Million seine Leiden lindern, weiß ich nicht. Dass einfach man sich nochmal zusammengesetzt hat, revaluiert hat und gesagt hat, ja, eigentlich schaut es ja ganz gut aus und eigentlich macht es jetzt wieder mehr Spaß und eigentlich könnte ich doch noch ein Jahr dranhängen.
Jein, ja, also kann ich mir auch vorstellen, also die fußballerisch-sportliche Entwicklung der letzten 14, 15 Spielen war schon zu sehen, beziehungsweise was du auch gesagt hast, die wirken kompakter, stabiler gegen Paris und Real, schaut es dann doch nochmal anders aus. Aber grundsätzlich in der Liga haben sie sich schon erfangen in der Stabilität der Mannschaft, wo er sicher auch das Potenzial gesehen hat, das noch weiter zu forcieren. Aber das eine, wie gesagt, ist das sportlich-fußballerische, das andere ist für mich das Emotionale, beziehungsweise die subjektive Wahrnehmung, wie es mir geht in dem Job. Und wenn ich da mich klar deklariere, zu sagen, das ist für mich ein, ja, mehr oder minder eine Last, Barca-Trainer zu sein. Ob sich das aufgrund einer sportlichen Entwicklung der letzten, ja, weiß ich nicht, 2-3 Monate so dermaßen ändern kann, weiß ich nicht. Also da müsste ich mich wirklich in Xavi reinversetzen. Er ist natürlich mit Blaugrana verbunden, fast wie kein zweiter. Hat La Masia komplett durchgemacht. Wir kennen den Weg von Xavi Hernandez. Aber für mich, ja, 50-50 Ding, wo ich sage, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Für mich persönlich, in meinen Augen, ist er auch momentan der richtige Trainer für Barcelona. Ich wüsste nicht, wer da jetzt übernehmen könnte, der da einen anderen Stil reinbringt, der dieses 4-3-3-System von Barca so dermaßen implementieren kann und auf den Platz bringen kann wie Xavi Hernandez. Also es passt für mich sportlich, gesamt gesehen ist ein bisschen unglücklich vielleicht, das ganze Szenario.
Ja, aber das ist ja schon der nächste Punkt, den du ansprichst. Haben sie vielleicht einfach keinen anderen gefunden? Aber du sagst ja mit niemandem gesprochen, außer mit Xavi.
Soll auch das so sein, so,
ja. Ja, das wird nach außen hin so natürlich kommuniziert, um zu sagen, Xavi war und ist immer unser Wunschkandidat, auch dass er weitermacht, aber sie werden schon mit dem einen oder anderen gesprochen haben und einfach keinen gefunden, der es machen will. Die Wunschkandidaten sind abgesprungen und dann irgendwann entschieden haben, okay, bevor wir jetzt wieder irgendeinen holen, der vielleicht nicht entspricht und das nicht so ganz umsetzen kann, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir eben versuchen, Xavi, der jetzt die letzten Jahre mitgemacht hat und wo er deutlich wieder eine Entwicklung zu sehen ist, noch zu überreden, noch weiterzumachen. Also so kann ich es mir schon vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass diese Leiden, die Xavi verspürt, Barcelona-Trainer zu sein, natürlich finanziell abgefangen wurden, das haben wir schon gesprochen, aber vielleicht wurde ihm auch versprochen, okay, im Sommer darfst du wieder einkaufen, du bekommst den und den und den Spieler und dann gefällt es ihm schon wieder besser, weil er dann einfach meint, okay, damit werden wir noch mehr Erfolg haben. Klar, finanzielle Situation bei Barca, das kennen wir, ist angespannt und trotzdem schaffen sie es immer irgendwo, finden im Keller dann immer noch irgendwelche Millionen, die da einfach nur so herumliegen und die man dann doch investieren kann. Wie das dann mit dem Financial Fairplay und mit den Schulden in Spanien aussieht, das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Aber da ist im Hintergrund sicher viel, viel besprochen worden, viel verändert worden auch, um damit dann Xavi auch sagt, der weiß ja auch, was er in aller Öffentlichkeit gesagt hat. Der muss ja dann das auch mit sich selbst ausmachen und eben mit der Öffentlichkeit, was er sagt, 3 Monate vorher, ich kann nicht mehr und dann so, ja, jetzt geht's wieder. Also der muss dann schon diese Entscheidung ganz bewusst treffen. Es ist ein kluger Mann. Deswegen also, wird es da schon die ein oder andere Abmachung gegeben haben, warum er jetzt auch weitermacht.
Ja, also er soll ja auch, das habe ich in ein paar Medien gelesen, 3 Top-Spieler gefordert haben für den Sommer auf allen Linien. Da reden wir von vor allem von der 6, sogenannten 6. Da ist Martin Zubimendi von Real Sociedad ein heißer Kandidat, dass es einen Passerwechsel geben wird im Sommer. Und vorne drinnen soll auch Robert Lewandowski abgelöst werden. Xavi soll mit dem Spielstil des Polen nicht mehr zufrieden sein. Und da Alexander Isak von Newcastle United an der Angel haben für den FC Barcelona als Lewandowski-Nachfolger, kann ich mir nicht vorstellen. Da müssten sie wahrscheinlich 100, 110 Millionen aufblättern, dass Newcastle den hergibt. Die müssen wahrscheinlich aber was tun im Sommer, Newcastle, aufgrund des geschnürten Pakets vom Financial Fairplay in England, dass sie verkaufen müssen, um neue Spieler holen zu können, aber dass sie dann genau Alexander Isak abgeben. Klar, der bringt wahrscheinlich, wie gesagt, über 100 Millionen ein, aber
ja, kann aber ich mir ich glaube auch nicht, dass Isak dann der Richtige ist für Barcelona. Das ist ein guter Spieler, aber es ist jetzt nicht der Kracher. Aber für den du über 100 Millionen ausgibst, meiner Meinung nach.
Ja, aber es ist zumindest ich sage es dir ganz offen und ehrlich, ein Spieler, der besser reinpasst bei Barca aufgrund seiner Dynamik, Schnelligkeit, mit dem kannst du auch Pressing spielen, als zum Beispiel ein Coutinho und Griezmann. Beides in dieser Phase, wo Barca diese Spieler geholt hat, absolute Weltklasse. Mhm. Aber so fernab des Systems, das Barca spielen lässt, dass es Ärger nicht mehr gehen. Und für die hat man fast 300 Millionen ausgegeben. Also völlig absurd.
Ja, Tom, wenn wir schon dabei sind, will ich dir auch noch kurz etwas mitteilen, das ich gerade gelesen habe und deine Meinung dazu hören, denn PSG soll sich auf einen Nachfolger für Kylian Mbappé geeinigt haben und wollen im Sommer große Attacke fahren und anklopfen beim FC Barcelona, denn da ein gewisser Lamine Jamal spielt dort, die haben sich geeinigt, angeblich wollen sie den holen, der ist immer noch 16 Jahre, wenn ich mich nicht irre, ist das realistisch?
Ich glaube, für Paris Saint-Germain ist kein Preisschild der Welt unrealistisch.
Ja, aber geht der mit 16, 17 Jahren dann nach Paris von seinem Stammverein, will ja dort die Karriere wie ein Messi machen, nehme ich an, oder?
Also, ja, was du als Barca absolut vermeiden muss, ist, dass genau solche Spieler den Verein verlassen. Sonst ist die neu aufgebaute DNA in den letzten 2 Jahren mit Pedri, Gavi, jetzt Kubasi und Jamal völlig dahin. Also die musst du alle behalten. für mich absolute Identifikation mit dem Club und mit der ja, DNA des Vereins. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, ich glaube auch, das ist Voraussetzung, dass solche Spieler bleiben, dass auch Xavi bleibt noch eine Saison.
Ja,
also,
bestimmt.
Das ist für mich unmöglich, dass der nach Paris geht.
Gut, dann schließen wir den FCB ab und kommen zum FCB. Sehr schöne Überleitung. Ich bitte um Anerkennung an dieser Stelle. Ist mir jetzt richtig relativ spontan eingefallen, habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Du kluges Köpfchen.
Also, die Bayern bekommen nicht die Trainer, die sie wollen. Julian Nagelsmann hat beim DFB verlängert, relativ überraschend. Die Medien haben schon fast von der Vertragsunterschrift des Julian Nagelsmanns bei den Bayern berichtet. De Serbi ist aus dem Rennen, auch Zidane hat man auch gehört, ist schon da, ist schon in München zur Vertragsunterschrift, jetzt war in den letzten Tagen gar nichts mehr. Und plötzlich ist wieder ein Mann im Fokus, den wir in Österreich sehr gern haben, Ralf Rangnick. Oder wie meine ORF-Kollegen gerne bei seiner Bestellung gemeint haben, Ralf Ragnick. also der Ralle ist großes Thema bei den Bayern, hat jetzt auch bestätigt, auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl hat bestätigt, es gab Kontakt. Die Bayern haben schon Gespräche geführt mit Ralf Rangnick. Der ist jetzt ja, Wunschkandidat Nummer 1 plötzlich, ja, die kommunizieren das natürlich auch so, aber insgesamt muss man schon sagen, denen sagen nacheinander sagen denen die Trainer ab, also auch nicht mehr das Nummer 1 Ziel für viele Trainer, zu den Bayern zu wechseln. Also Ralf Rangnick soll nach der Europameisterschaft Trainer bei den Bayern werden. Puh, dass er hinpasst, ist meiner Meinung nach ohne Zweifel. Wäre ein guter Trainer für die Bayern. Ja, finde ich schon. Er wäre jetzt genau der Richtige, um diesen Umbruch zu starten. Auch mal ein anderer Typ, ein anderer Trainer, der da auch sicher umrühren wird. Ja, Tuchel hat das auch versucht, aber ein Rangnick, finde ich, wird da schon, wenn er geht, wird er sich da das eine oder andere in den Vertrag schreiben lassen, dass er dann dort wirklich auch die Macht hat. Und genau das ist, finde ich, das große Problem, ob die Bayern sich genau so einen ins Boot holen wollen, wenn da doch so viele mitsprechen wollen, ganz oben drinnen. Was meinst du?
Ja, genau so ist es. Also für mich sogar zweischneidiges Schwert. Also sportlich, dass er ein außerordentlich guter Trainer ist, dass er ein Entwickler ist, das ist ja, glaube ich, ganz klar, das liegt auf der Hand, das hat er bei vielen Vereinen bewiesen. Dass er mit dem Spielstil, den er aufs Feld bringt, mit den Mannschaften beim FC Bayern der richtige Mann ist, so wie du sagst, sehe ich persönlich gar nicht. Er ist kein Trainer, der ballbesitzorientiert spielen lässt. Und wenn man die letzten 10, 15 Jahre des FC Bayern sieht, ich glaube, die haben diese Saison, habe ich es mir angeschaut, die hatten ein Spiel, wo sie nicht mehr Ballbesitz als dagegen hatten, das ist beim 3:0 gegen Stuttgart, ansonsten Minimum 60% aufwärts. Mhm. Das Bayern-Spiel wird geprägt vom Spiel durch die Mitte. Sie forcieren dann aber auch das Flügelspiel mit Sané, Coman, Gnabry, Musiala, egal wer da spielt. Aber die Bayern sind einfach kein, und da komme ich jetzt auf Julian Nagelsmann auch zurück, der hat es versucht und genau das scheint dort zumindest für die Poste zur damaligen Zeit mit Kahn und Salihamidžić gescheitert gewesen zu sein. Er hat es versucht mit dem Pressing und Gegenpressing und Hochstehen und eine Systemabänderung und variabler zu sein und. Genau das ging dann nach hinten los, zumindest haben es damals die Bosse so gesehen. Und wenn dann jetzt ein Ralf Rangnick kommt, der ja bekannt ist dafür, dass er umrührt in Clubs, dass er seine Spielidee implementieren möchte, dass er eine klare Idee hat, wie er den Fußball spielen lassen möchte. Wenn er das bei Bayern versucht, und das wird er versuchen, davon gehe ich aus, wenn er den Bayern-Trainer wird, ist einfach der Gegenwind zu stark. Also bei Bayern, er hat ja gesagt, er möchte was entwickeln, er möchte was bewegen, deshalb überlegt er sich's, ob er hingeht, ob das für ihn eine Möglichkeit ist. Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, was du bei Bayern entwickeln und auch bewegen kannst, weil dort musst du liefern. Also wenn du nicht gefühlt jedes Spiel gewinnst, wenn du nicht Meister wirst, wenn du nicht Pokalsieger wirst, wenn du nicht in der Champions League weit kommst, dann sprechen wir nicht von Entwicklung, dann sprechen wir einfach von Leistung und Erfolgen, also erfolgsorientiert muss er dort auftreten. Ob er denn dort entwickeln kann, ob er die Möglichkeit hat, was zu entwickeln, also das sei für mich absolut dahingestellt. Vor allem, ich glaube auch nicht, und das hast du auch richtig angesprochen, Thema Machtposition, die hat er ja auch beim ÖFB. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass er dort gefühlt machen kann, was er will, weil er eben diese Autorität hat und dieses Know-how hat im Fußball und auch was bewegt hat in den letzten Monaten und Jahren beim ÖFB. Das ist auch ganz klar, aber bei Bayern mit Max Eberl, am ehesten noch mit Christoph Freund, keine Frage, die kennen sich aus Red Bull-Zeiten, aber mit Max Eberl, mit Dresden im Hintergrund, mit Rummenigge und Uli Hoeneß, also ob er da diese Autorität an den Tag legen kann und sagen kann, mehr oder minder ich entscheide, was beim FC Bayern sportlich passiert, zumindest kadertechnisch passiert, welche Spielphilosophie ich habe, puh, also das ist für mich kein Match, also wirklich kein Match auf höchstem europäischen Niveau, dass beide Parteien Weltklasse sein können oder zumindest in einer Art und Weise erfolgreich sein können, haben sie bewiesen. Aber gemeinsam sehe ich das, diesen Weg ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, vieles richtig dabei. Ich sehe es aber trotzdem auch noch ein bisschen differenzierter. Ich glaube, dass Ralf Rangnick jetzt nicht der Trainer ist, der sich jetzt strikt auf ein System festgelegt hat. Und das muss es sein. Ich glaube, seine ganz große Stärke als dieser Fußballprofessor, der ja ist oder als der ja bezeichnet wird, ist, dass er mit dem Material, das er hat, immer die richtige Spielweise findet und die dann erfolgreich umsetzt. Also ich glaube nicht, dass der so starr in seinem System ist, dass da jetzt unbedingt dieser Pressing, dieser Red Bull Pressing Fußball gespielt werden muss, sondern dass der kommt, sich mal anschaut, was hat er, was braucht er und dann noch seine zwei, drei Spieler dazu bekommt und dann einfach das so umsetzt aufs Spielfeld, damit es eben den Erfolg bringt. Also ich glaube, Nagelsmann war damals als junger Trainer mit dieser modernen Spielweise ein bisschen zu verkopft. Hat das versucht durchzusetzen, hat nicht funktioniert. Rangnick ist erfahren genug, um zu sagen, ich habe dieses Spielermaterial, ich habe diese Spieler, ich würde gern so spielen, diese Spieler kriege ich vielleicht dazu, wenn nicht, dann werde ich so spielen. Also dass der da wirklich dann kommt und sagt, das ist das, was ich mir überlegt habe für dieses Spielermaterial, das es bei den Bayern gibt und so werden wir auch Erfolg haben. Ich glaube, bei Österreich sieht man es gut. Er hat gesehen, dass er da sehr viele RB-Spieler im Kader hat und lässt dementsprechend spielen, schafft es aber auch andere Spieler mit einzubauen. Ein Gregoritsch ist jetzt kein RB-Spieler und trotzdem funktioniert das in gewisser Weise. Also ich glaube, und man sieht auch im Nationalteam, dass er oft auch Systeme umstellt während des Spiels. Also der ist sehr anpassungsfähig, sehr flexibel und hat sicher auch mehrere Pläne als nur Plan A und dementsprechend glaube ich, dass das jetzt nicht das große Problem ist. Darüber wird man bestimmt sprechen. Man hat da das Beispiel von Nagelsmann von vor 2 Jahren, dass das vielleicht nicht 1:1 so funktioniert, dass man da nicht 1:1 dieses Pressing, diesen Pressing-Fußball umsetzen kann und ich glaube, dass Rangnick das dann durchaus schaffen wird oder würde, den Bayern diese Spielidee mitzugeben, mit der man Erfolg hat und nicht da ganz starr auf seinen Positionen beharrt. Also so viel zu dem. Das andere hast du eh schon auch gesagt, ja, da reden viele mit, auch welche, die gar keine offizielle Funktion mehr haben. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, auch Rummenigge ist ja eigentlich gar nicht mehr im Club, so werde ich mich jetzt nicht täusche.
Ja.
Wenn es nur Freund und Eberl wären, glaube ich, wäre das dann schon möglich. Das wären dann einfach, dann hätte man nach und nach einfach die Spitzenpositionen noch neu besetzt und könnte diesen Umschwung schaffen. Aber ja, du sagst es richtig, die Bayern müssen funktionieren von Spieltag 1 bis Spieltag 34. Da muss jedes Spiel gewonnen werden. Wenn das nicht so ist, gibt es Probleme, gibt es die Troubles. Das weiß Rangnick. Und trotzdem befürchte ich, wenn jetzt den Bayern nichts anderes mehr einfällt, dass Rangnick im Sommer zu den Bayern gehen wird nach der Europameisterschaft, weil das ist einfach eine einmalige Chance. In Deutschland ist das größte Traineramt, das du haben kannst, nach dem Teamchef-Posten natürlich. Da ist natürlich die Frage, wie konkret war das, als sie einen neuen Teamchef gesucht haben? Da wollte er wahrscheinlich nicht vor der EM Österreich verlassen, weil das wäre dann ja in der Öffentlichkeit wahrscheinlich gar nicht gut aufgenommen worden, wenn der sofort beim ersten Kontakt mit dem DFB springt. Wenn es jetzt jetzt Nagelsmann nicht verlängert hätte und nach der EM hätte es diesen Posten noch gegeben, hätte ich mir auch vorstellen können, dass er zum DFB geht. Ich glaube, das ist das größte Traineramt in Deutschland und ich glaube, er hat auch an dem Leben als Teamchef Gefallen gefunden, dass, wo man nicht jeden Tag arbeiten muss, sondern da immer nur in den Lehrgängen und dazwischen macht er natürlich auch was, aber es ist jetzt nicht so hektisch, das ist ganz klar. Und auch Nagelsmann hat ganz offensichtlich daran Gefallen gefunden. Das hätte er wahrscheinlich sehr, 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 sehr wahrscheinlich gemacht. Aber ich glaube jetzt, die zweithöchste Position in Deutschland ist Trainer beim FC Bayern München. Da würde er sich dann schon seinen Vertrag so richten, dass er da auch langfristig etwas bewegen kann. Kann ich mir schon vorstellen, dass er das dann macht. Kommt darauf an, wie die Europameisterschaft mit Österreich verläuft. Aber ich glaube, dass wenn, dann ist das auch schon vorher in trockenen Tüchern. Darauf bestehen die Bayern ja. Ja,
ich glaube also, sogar, wenn unsere Folge in den nächsten Tagen aktuell gehört wird von einigen Hörerinnen und Hörern, ist es wahrscheinlich schon soweit.
Ja, also die Bayern haben gesagt, im April wollen sie noch einen neuen Trainer bekannt geben. Aktuell ist, Rangnick die Nummer 1. Wüsste jetzt gar nicht, wer da noch im Spiel ist. Fällt dir noch einer ein, der da noch, Hansi Flick natürlich, habe auch von Favre gehört. Aber das ist ja... Das sind dann auch alles, Favre wäre eine Übergangslösung und Flick könnte ich mir schon noch vorstellen, dass sie den wieder zurückholen. Der hat ja auch funktioniert, der ist vereinslos, das wäre dann auch wieder so ein Schritt zurück. Aber der funktioniert natürlich auch bei den Bayern, das wissen sie. Aber das wäre jetzt sicher keiner, der irgendwie einen Umbruch einläuten könnte, sondern einfach alles so macht, wie er es vor 2, 3 Jahren gemacht hat. Und,
genau so ist es. Ja. Michi, ich habe mir da was Lustiges rausgesucht zum Thema, weil wir vorher darüber gesprochen haben, Hoeneß und Rangnick. Rangnicks Zeit bei Hoffenheim war ja in den ersten 1,5 Jahren äußerst erfolgreich und da gab es immer wieder Spitzen vom FC Bayern. Da wurde Hoffenheim ja nach meines Wissens Winterkönig, Herbstmeister der deutschen Bundesliga. Ja. Da gab es Spitzen von Uli Hoeneß Richtung Hoffenheim und Rangnick. Und Rangnick hat da mal gesagt, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, sind Sie hier in Hoffenheim richtig. Und dann gab es von Uli Hoeneß natürlich den Konter. Wenn ich mir bei der Entwicklung von Hoffenheim, die ich durchaus als positiv sehe, Sorgen machen würde, dann ist das wegen der Besserwisserei von Ralf Rangnick. Im ersten Jahr seiner Karriere hat er bei einem Club immer Superleistungen gebracht. Im zweiten war er dann immer entlassen. Also so weit dazu, zu dieser Thematik. Ich glaube natürlich, das ist verjährt, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, aber ich denke schon, nochmal den Bogen zu spannen, dieses Machtgefüge beim FC Bayern ist wahrscheinlich im deutschen Fußball sehr, sehr exklusiv. Also das gibt's so nirgends mehr. Ich glaube auch immer noch, dass Uli Hoeneß ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Also ich glaube auch, er hat bei der Bestellung von Brazzo und Oliver Kahn wahrscheinlich zu sehr die Bayern-Brille aufgehabt im Nachhinein. Man könnte auch sagen, er hat sie dann nicht mehr arbeiten lassen nach einem Jahr, ist zurückgerudert und dann gab es das Aviso in die andere Richtung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der da, wenn es um die Thematik Ralf Rangnick geht beim FC Bayern, schon noch mitredet mit Freund und Eberl. Und ob das dann alles, wenn es denn so kommt, dass Ralf Rangnick beim FC Bayern Trainer wird, so ruhig abläuft und intern alles so ruhig abläuft. Also ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich glaube auch, dass dann die Medien wieder einiges zu schreiben haben, wenn Ralf Rangnick dort Trainer wird.
Ja, auch das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders. Klar, die haben natürlich, da ist Konfliktpotenzial da, aber Ralf Rangnick ist auch, hat sich auch weiterentwickelt, ist ein sehr ruhiger.
Der ist ruhiger geworden.
Der ist definitiv ruhiger geworden. Der weiß jetzt genau, wie er mit den Medien umgehen muss. Also der ist Profi durch und durch. Auch Rummenigge, Hoeneß sind ja nicht mehr offiziell im Verein. Eberl und Freund machen das auch ganz anders. Also da ist Potenzial natürlich da, aber auch nur dann, wenn es wirklich nicht läuft. Ich glaube schon, dass das alles machbar ist. Sie würden nicht mit Ralf Rangnick sprechen, wenn sie sagen würden, oh Gott, da wären wir wieder zum FC Hollywood und da wird es wieder drunter und drüber gehen mit diesem Ralf Rangnick. Also seit er in Österreich ist, da gab es ja gar nichts und auch in den letzten Jahren gab es eigentlich nichts bei Ralf Rangnick. Er ist natürlich einer, der aneckt, der eine klare Meinung hat, aber mittlerweile ist er so angesehen im ganzen deutschsprachigen Raum, schon in ganz Europa. Das sieht man, als er Manchester United Trainer Trainer geworden ist, wo es ja dann sportlich nicht so gelaufen ist, aber da ist noch, da gibt's noch ganz andere Probleme bei ManU. Der ist angesehen, der ist hoch angesehen in ganz Europa, zeigt es jetzt auch wieder im österreichischen Nationalteam und deswegen glaube ich, gibt es dann keine Troubles. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Klar, möglich ist immer alles, aber soweit zu diesem Thema. Ich glaube, genug über den FC Bayern gesprochen. Eine letzte offene, vakante Trainerposition haben wir noch. Dann schließen wir dieses LFC. Thema auch und das ist der Liverpool FC, ja, die ja schön alle Titel verspielen in den letzten Tagen. Jetzt gab es wieder eine 0-2 Niederlage gegen Everton, ausgerechnet im Liverpooler Derby. Jetzt sieht es schon wirklich nicht mehr gut aus für den englischen Titel, auch in der Europa League ausgeschieden gegen Atalanta Bergamo. Darüber haben wir schon gesprochen. Jürgen Klopp hat sich noch nicht überreden lassen, weiterzumachen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch passieren wird. Deswegen sucht Liverpool noch. Und es ist jetzt ein neuer Kandidat aufgescheint. In den letzten Wochen war ja Ruben Amorim von Sporting Lissabon großes Thema. Gibt es aber auch keine Meldung, dass das jetzt fix ist. Und jetzt gibt es mit Arne Slot einen neuen Kandidaten. Der ist Trainer bei Feyenoord Rotterdam. 46 Jahre jung, Niederländer, letztes Jahr Meister geworden bei Feyenoord, heuer Cupsieg geholt, soll Thema sein bei Liverpool als Nachfolger für Jürgen Klopp, aktuell in den Niederlanden Zweiter, deutlich hinter PSV, also da wird es nichts mit der Titelverteidigung, aber immerhin den Cupsieg geholt. Ja, Tom, Arne Slot, wäre das einer für Liverpool?
Ja, ich schwer zu sagen. Sorry, ich habe mir da das Spielsystem von Arne Slot aber angeschaut bei Feyenoord. Ist im Aufbau, ähnelt das dem FC Liverpool. Also er spielt dann mit zwei Innenverteidigern, wird dann zu einem 2-3-1-3 System, was ja da auch der FC Liverpool vor allem zu Hause gerne praktiziert, mit den hochstehenden Außenverteidigern, mit den tieferen Innenverteidigern, die im Aufbau dann den ersten Pass forcieren. Also das ähnelt zumindest dem FC Liverpool. Ob er denn der richtige Trainer ist für den LFC, jein. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass es in meinen Augen schwer ist, das Klopp-Erbe anzutreten. Ich glaube, davon hat auch schon Xabi Alonso abgesehen, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass der die Nummer 1 Lösung war bei den Reds als Klopp-Nachfolger. Das ist brutal schwer. Nach 9 Jahren so eine geprägte Ära, da die Nachfolge anzutreten. Da musst du schon richtige Balls haben, wie es in England heißt. Ruben Amorim, glaube ich, ziert sich auch noch ein wenig. Einige sagen, es ist so once in a lifetime Chance, auch für einen Ruben Amorim dort Trainer zu werden. Ja, gehe ich mit. Aber bei Sporting wird er jetzt portugiesischer Meister gefühlt nach 10 Jahren die Phalanx von Benfica und Porto gebrochen. Mhm. Der sitzt schon in einem gemachten Nest in Lissabon zurzeit. Natürlich, wenn Liverpool anklopft, keine Frage. Aber für mich muss man das große Ganze sehen. Bei Liverpool kann er nur verlieren. Bei Liverpool kannst du nicht gewinnen. Du kannst sagen, du bist Liverpool-Coach, du hast es in die Premier League geschafft. Du machst den nächsten Step als Trainer. Absolut richtig. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich glaube schon, wenn du dort in den ersten 10 Spielen nicht performst, wenn du da vielleicht 3, 4, 5 Spiele nicht gewinnst, dann bist du vielleicht sogar schon angezählt. Also ganz schwer. Ich wüsste nicht, wer dort aktuell hinpassen würde, wer diesen sogenannten Heavy-Metal-Fußball von Jürgen Klopp beerben kann. Ob das Arne Slot ist bei Feyenoord, der ja trotzdem, auch wenn er einen guten Fußball spielen lässt, weit, weit hinter Eindhoven ist in der Liga. Also, weiß nicht, du als Liverpool-Fan, wen hättest du gerne, der momentan noch frei ist, sagen wir es mal so?
Ralf Rangnick? Nein. Okay. Ich habe da einige Punkte anzusprechen von dem, was du sagst. Gut, grundsätzlich, warum sollte Amorim nicht zu Liverpool gehen, weil er ja in Lissabon im gemachten Nest sitzt? Ja, schön, gut, aber dann fehlt ihm jeglicher Ehrgeiz, meiner Meinung nach, weil das ist, er kann zu einem der Top-Teams der Welt wechseln und als Trainer solltest du das ja den Anspruch haben, dich immer weiter zu verbessern und nicht auch herausfordernden Risiken einzugehen. Entschuldigung. Und dann zu sagen, na, aber dort geht es mir ja gut und so weiter. Ja, schön, dann ist er eh nicht der Richtige für Liverpool, wenn er so denkt. Man muss nur Ten Hag sich anschauen, der hätte ja auch bei Ajax bleiben können und dort einen Titel nach dem nächsten
wäre
holen.
Wäre besser
aber,
gewesen, ne?
Ja, aber dann gibt es eben diese Once-in-a-Lifetime-Chance, so einen großen, einen der größten Club aller Zeiten. Mhm. Und wenn es klappt, bist du der König. Und du siehst ja, welches Leben auch Jürgen Klopp in Liverpool hat, der wird ja dort verehrt. Diese Möglichkeit gibt es immer, aber diese Möglichkeit gibt es auch bei Sporting Lissabon. Das kann schon nächste Saison wieder anders laufen, wenn sie jetzt 2, 3, 4 Spieler abgeben und das einfach nicht mehr so hinbekommen. Dann wirst du Vierter und dann wirst du dort entlassen und dann bist du in 2 Jahren Trainer bei Boavista oder so. Das kann in beide Richtungen gehen. Und wenn du die Chance hast, zu Liverpool zu gehen, wenn du auch ehrgeizig und selbstbewusst genug bist, um zu sagen, ich kann es dort schaffen, ich habe die Mittel, ich habe den Ehrgeiz und ich habe die sportliche Qualität und die fachliche Qualität auch bei Liverpool Erfolg zu haben, dann musst du das ja machen. Also das sehe ich ganz anders, dass man sagt, ah, das ist mir vielleicht zu riskant. Klar, es ist natürlich wahrscheinlich der schwierigste Trainerposten, den es gibt aktuell, weil eben Jürgen Klopp dort geschafft hat, was er geschafft hat und so große Fußabdrücke hinterlässt. Aber es ist die Chance, die große Chance für einen jungen Trainer, da jetzt in diese Fußstapfen zu treten und eine nächste Ära zu gründen. Ja, klar, die Vergangenheit hat bewiesen, die nach diesen großen Trainern kommen, die haben es extrem schwer, sind dann nicht lange da, aber selbst das, dann bist du halt ein Jahr Trainer von Liverpool, aber die Chance musst du annehmen, meiner Meinung nach. Und dann, ob es dann ein Ruben Amorim ist, der natürlich gut passt und dann einige seiner Stars mitnehmen könnte, oder ein Arne Slot, für den das natürlich auch eine Riesenmöglichkeit ist. Ja, der kann natürlich weitermachen bei Feyenoord, da jedes Jahr in den Niederlanden um den Titel kämpfen, vielleicht mal in ein Europacup-Finale kommen, so wie vor ein paar Jahren in der Conference League. Aber wenn er die Chance hat, dann muss er das machen, wenn Liverpool wirklich überzeugt von ihm ist. Und du sagst es schon, die spielen ein ähnliches System. Der hat natürlich auch nicht das Spielermaterial, um jetzt da die ganz großen Erfolge zu feiern. Wenn ich mir den Kader so anschaue von Feyenoord, dann ist PSV und Ajax grundsätzlich schon noch über Feyenoord zu stellen. Aber wenn er die Chance hat, und warum nicht? Warum nicht? Auch Jürgen Klopp ist aus Deutschland gekommen, hat dort Erfolge gefeiert. Aber es gibt natürlich genug Beispiele von No-Name-Trainern, die plötzlich dann den großen Erfolg haben und dann einfach nur in dieser Riege aufsteigen zum Welttrainer und dann einfach auch eine Weltkarriere hinlegen. Ja? Mit 46 Jahren, Arne Slot ist jetzt Trainer bei Feyenoord Rotterdam, den kennt man europaweit noch nicht so sehr, also der Name ist jetzt nicht so geläufig wie der eines Jürgen Klopp, auch Ruben Amorim kennt man wahrscheinlich außerhalb von Portugals nicht unbedingt so sehr, aber die haben jetzt einfach die Chance, diesen vakanten Posten zu übernehmen, und wenn du die Chance hast und wenn du sagst, ich kann es schaffen, ich habe die fachliche Kenntnis dafür, die fachliche Kompetenz dafür, dann muss man das ausprobieren. Und wenn Amorim dann eben seine Portugiesen mitbringt, dann bringt halt Arne Slot Gernot Trauner mit. Ist exakt das Gleiche. Dann wird Trauner neuer Kapitän bei Liverpool und dann gewinnen sie halt wieder die Titel. Von dem her.
Aber Michi, Spielstil glaubst du trotzdem, also es ist schwierig. Das ist für mich, glaube ich, die größte Diskrepanz zu sagen, ein Trainer passt zum FC Liverpool. Nach so einer Ära Jürgen Klopp kann man das, glaube ich, auch schwer ausmachen. Ruben Amorim am ehesten noch, weil er womöglich eine neue Ära prägen könnte, weil er jung ist, weil er jetzt diesen Erfolg mit Sporting Lissabon in der Tasche hat. Aber ist es für dich so, dass man dieses Erbe Klopp, wenn man es so nennen kann, auch im Spielstil fortführen muss.
Nein, da hast du absolut recht. Guter Punkt. Liverpool braucht ein bisschen eine Änderung. Da muss ein bisschen was anderes passieren. Jeder weiß mittlerweile, wie man gegen Liverpool spielt. Man sieht es jetzt eben in der Liga. Man weiß, Crystal Palace, Everton, die stehen hinten drin eigentlich und von der Qualität eigentlich keine Chance, aber sie wissen genau, wie sie gegen Liverpool spielen müssen. Man hat das jetzt bei Liverpool schon letzte Saison mit den Transfers ein bisschen geändert, da kamen viele neue Spieler, die eigentlich Neues reinbringen, und auch Jürgen Klopp, das wird schon ein Mitgrund sein, warum er nicht weitermacht, weil er sieht, okay, meine Art Fußball spielen zu lassen ist jetzt quasi am Zenit, wir müssen wieder ein bisschen was Neues reinbringen, und deswegen neuer Trainer, und klar, von den Grundideen kann es, sollte es schon passen, aber deswegen können Amorim oder Slot natürlich auch ihre Ideen mit einbringen und dieses Spiel ein bisschen verändert. Man hat dann eine lange Sommerpause, um diese Dinge einzuüben. Und ich glaube, auch bei Liverpool ist es sicher einfacher als bei Bayern. Die müssen jetzt nicht jedes Spiel gewinnen in England. Da kann es schon mal so sein, dass du sagst, wir brauchen jetzt ein, zwei Jahre, um wieder um den Titel mitzuspielen. Das ist man gewohnt in Liverpool, dass man da jedes Jahr absoluter Titelanwärter ist. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Man hat immer so diese Jahre mit den Ausrutschern nach oben, wenn man das so sagen will, wo man dann wirklich um den Titel voll mitspielt und auch den Titel gewinnt. Heuer ist wieder so eine Saison, die Saison davor war nicht so. Also es ist jetzt nicht der klar, gefühlt schon bei einem so großen Verein, aber man hat lange Jahre und glaub es mir, ich weiß, dass es Liverpool-Trainer, Trainer, jetzt bin ich schon, ich wäre natürlich die ideale Wahl.
Ich weiß das als Liverpool-Trainer.
Als Liverpool-Anhänger, dass viele Jahre wirklich nichts zu jubeln gab und man wirklich hinten drin war, dann immer so 7., 6., 5. drin hinten war und eigentlich keine Chance auf den Titel hatte. Und dann kam Klopp und hat das Ganze wieder umgedreht und dann waren wir plötzlich wieder englischer Meister. Champions League-Sieger, Cup-Sieger und dann gab es endlich wieder die Titel, aber man ist es gewohnt in Liverpool, dass es dann nicht jedes Jahr um den Meistertitel geht, vor allem, weil auch natürlich die Konkurrenz in England riesengroß ist und weil dann andere Teams nochmal mehr Mittel zur Verfügung haben und City einfach auch so eine eingespielte Truppe haben, so einen guten Trainer haben, dass die eigentlich jedes Jahr als Titel Favorit gelten und wenn die nicht den Titel holen, dann kann man mal spekulieren, aber man geht jetzt nicht als Liverpool in die Saison und sagt, alles andere als der Titelgewinn in England ist eine Enttäuschung, also anders als bei den Bayern. Von dem her gibt es da sicher so die paar Monate, um etwas zu entwickeln, vielleicht auch ein, zwei Jahre, kommt drauf an, aber klar, schwierige Position, aber es muss sich natürlich auch was ändern und ich glaube, das hat Jürgen Klopp schon so im Sinn, indem er sagt, ich mache nicht mehr weiter, ich werde es nicht mehr schaffen, da jetzt was zu ändern. Das soll dann ein Neuer machen. Der wird auch mitreden, da wird es auch viele Gespräche geben, vielleicht wird er im Hintergrund dann auch noch als Berater zur Verfügung stehen, wenn er dann eher ein Jahr lang nichts macht. Also ich glaube, dass es eine sehr attraktive Position ist, eine schwierige, aber eine durchaus machbare und dass da kein Trainer der Welt davor zurückschrecken sollte, diesen Posten zu übernehmen, denn es ist eine riesengroße Chance.
Amen. Letzte Frage mich noch zum LFC, dann sind wir mit dem Thema durch. Glaubst du, das hast du vorher kurz angesprochen, dennoch frage ich dich jetzt so direkt, glaubst du auch, dass es im Kader einen Umbruch geben muss, also auf punktuellen Positionen wie Salah, Van Dijk etc.?
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, man muss schon der große Umbruch ist nicht notwendig, weil man schon auch letzten Sommer 3, 4, 5 neue Spieler geholt hat. Gerade im Mittelfeld ist das eine komplett andere Mannschaft als noch vor 2 Jahren. Das habe ich ja immer bekrittelt, dass da sich im Mittelfeld nichts tut, dass da seit Jahren dieselben spielen. Jetzt hat man Szoboszlai geholt, man hat McAllister geholt, man hat man hat noch
Endo.
Endo geholt, genau. Dann gibt es die jungen
Gravenberg.
Gravenberg geholt, dann gibt es dann noch die immer noch jungen Curtis Jones zum Beispiel, die da jetzt den nächsten Step machen müssen. Das muss eben passieren. Diese Spieler, die geholt wurden, müssen den nächsten Step machen. Ja, McAllister, einer der besten Spieler in der Premier League in dieser Saison, der ist schon dort, wo er sein muss. Die anderen müssen den nächsten Step machen. Und das gilt es jetzt für den nächsten Trainer, so herauszukitzeln, die Spieler weiterzuentwickeln, noch einen neuen Plan B, Plan C zu entwickeln, der dem Team dann gut passt. Und das sind die Aufgaben für die nächste Saison. Ich glaube nicht, dass man da jetzt 6, 7 neue Spieler holen muss. Ja, es müssen vereinzelt natürlich Weltklasse-Spieler kommen, damit du dann auch eine Weltklasse-Mannschaft hast. Das ist ja auch das große Problem in den letzten Jahren. Es wurden meistens immer nur noch nicht fertige Spieler geholt. Spieler, die man entwickeln kann, das ist schön und gut. Aber ich bin der Meinung, vielleicht einen Top-Mittelstürmer, den es wahrscheinlich so am Markt auch gar nicht gibt, einen Sechser und einen Innenverteidiger, das wären so die Positionen, die ich mir wünschen würde, wie immer, dann vielleicht auch einen Top-Rechtsverteidiger, dann könnte Alexander-Arnold ins Mittelfeld gehen, was er ja in dieser Saison ganz gut gemacht hat, bevor er sich verletzt hat. Also klar kann man...
Oder zu Real Madrid wechseln.
Das ist natürlich der nächste Punkt. Man muss natürlich auch schauen, wen man abgibt und wer weg will. Ja. Auch die Saudis werden es wieder versuchen bei Salah, ganz sicher. Der wird auch nicht jünger. Also das würde mich nicht überraschen, wenn der im Sommer geht. Ja. Und trotzdem ist er in dieser Saison wieder der beste Torschütze und wieder ganz vorne dabei in der Torschützenliste, auch wenn er nicht mehr diese Explosivität hat und diese Spiele alleine drehen kann. Aber er steht immer noch richtig. Also auch über Salah haben wir schon oft genug gesprochen, der ist so ein schlampiges Genie, viele meiner mittlerweile weißen Haare habe ich durch Mo Salah. Also, dass er sich dann teilweise in einem Spiel
keinen Ball... Durch schon weiße Haare, keine grauen.
Ja, grau-weiß. Also, sie sind durchaus weiß schon. Will man nicht glauben, aber ist halt so.
Der Methusalem der Neuzeit.
So ist es. aber wenn sich der in 90 Minuten keinen Ball stoppen kann und dann trotzdem 3 Tore macht, das ist nicht einfach reicht. Für einen Fan. Aber klar, man muss an gewissen Schrauben drehen. Man muss 3-4 neue Spieler holen, die dann Top-Niveau haben. Keine Jungen. Ja, die kannst du auch dazu holen, die jungen Entwicklungsspieler, aber davon hat man genug. Im Club, im Kader. Es müssen jetzt, anders als in den letzten Jahren, diese Top-Spieler kommen, die fertigen Weltklasse-Spieler im besten Fall oder die diesen letzten Step brauchen, um Weltklasse zu sein, wie ein McAllister zum Beispiel. Die müssen kommen, dafür darf man dann auch Geld in die Hand nehmen, ist eh klar, muss man auch, aber ich glaube nicht, dass der große Umbruch her muss, aber so wie jede Transferphase einfach auf gewissen Positionen versuchen, sich zu verbessern. Und dann schaut schon wieder gut aus für nächste Saison. Dann spielt man wieder Champions League. Dann kann man wieder angreifen auf den Titel. Klar, möglich ist das alles. Man wird es dann sehen, auch was die anderen Clubs machen. City muss jetzt nicht viel machen, kadermäßig. Arsenal wird auch 1, 2, 3 neue Top-Leute holen, weil einfach die Spieler auch sehen bei Arsenal, das ist wieder eine absolute Top-Mannschaft in Europa. Da wird sich viel tun, wie immer in England, und dann sehen wir wenn die Saison beginnt oder einen Monat später, wer wo steht. Klar, Salah-Abgang ist möglich, auch Trent Alexander-Arnold, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, der wird seine Karriere in Liverpool beenden. Das ist meine steile These, der macht den Stevie Gerrard.
Stevie G.
Und dann, weiß nicht, ob McAllister oder keine Ahnung, wer da noch irgendwie im Gespräch bei anderen Clubs ist, so viele werden es jetzt nicht sein. Von dem her glaube ich schon, dass man das Team halten kann.
Ich habe da gerade den Kader offen, Kwanza, Elliot, Beicetic, das sind für mich alle Spieler, die in spätestens nächsten Saison fast schon tragende Elemente im Kader sein können. Stefan Beicetic, von dem habe ich eine extrem hohe Meinung.
Ja,
in meinen Augen ein richtig guter Sechser, der sehr viel vereint, den du auch als, ich glaube, ohne Augen, wie heißt es, ohne Bedenken ist, glaube ich, besser, auf der 8 spielen
lassen. Ohne Augen. Den kann man wirklich ohne Augen spielen lassen.
Ich habe überlegt, ob es irgendwas gibt mit Augen, ohne Augen zwinkern. Na, das ist alles falsch. Also ohne Bedenken auf der 8 spielen lassen kannst. Der wird und muss jetzt, wenn er wieder gesund ist, den nächsten Step machen bei Liverpool. Und auf diese Spieler, glaube ich, auch kann man zählen in der Entwicklung.
Tom, das habe ich ja gemeint. Die müssen jetzt auch diese Jungen, die ewig schon jung sind und große Talente sind, immer nur als Talente gelten, müssen jetzt diesen nächsten Step machen. Ansonsten kannst du sie irgendwann abgeben, weil dann sind sie 22, 23, 24 und sind aber nicht auf diesem Niveau, um Titel zu gewinnen. Und dann wird es bei Liverpool immer so sein, dass man dann halt Dritter, Vierter wird. Weil schau dir City an, die sind auf jeder Position, jeder einzelnen Position Weltklasse besetzt. Und dann kannst du halt auf Dauer nicht mit deinen Curtis Jones.
Und können sich sogar erlauben, City, dass sie Cole Palmer einfach an Chelsea abgeben.
Ja,
und weil er dort einfach nicht gespielt hat, weil der Kader dementsprechend gut war.
Ja, da habe ich auch gelesen. Jetzt
ist er bei Chelsea mit
Guardiola wollte ihn ja nicht abgeben, aber Cole Palmer 2 Jahre lang, wollte 2 Jahre lang gesagt, ich will weg, weil ich spiele zu wenig, ich muss mich weiterentwickeln. Es war der richtige Step für ihn, wenn City natürlich nicht abgeben wollte, weil man genau wusste, was man ihn hat und weil er einfach der perfekte 13., 14., 15. Spieler war und vielleicht nächste Saison. Das war
zu wenig.
Das war ihm zu wenig und das ist ja auch in Ordnung. Und dann auch gut von City, dass sie sagen, okay, passt, dann geh. Dann wollen wir dir keine Steine in den Weg legen. Und dann geht er auch noch
und
zu einem
direkten
Konkurrenten. Fährt bestimmt zu Euro mit, hundertprozentig. Ja, aber das wussten sie bei City alles. Das wussten sie. Und trotzdem sagen sie, auf der Position haben wir noch bessere. Und wenn wir wahrscheinlich dann einen De Bruyne zu Chelsea geben oder je nachdem wer einen Foden, dann schießt er dort 25 Tore, nicht 20. So in der Art.
Übrigens, ist halt Foden. So. Philipp Walter Foden, so war das doch, oder?
Ja,
wir müssen jetzt beginnen, diese Namen zu implementieren im Podcast. Ja,
wir sind so nah Walter mit den Spielern, wir kennen die so Foden gut. Das ist nicht mehr Phil Foden, das ist Philipp Walter. Und wenn wir ab jetzt Philipp Walter sagen, dann weiß jeder, wer gemeint ist. FWF. Philipp, nein, jetzt ein P, es ist ein P.
PWF.
PWF,
der und Walter Harald Foden. Kane.
Und Harald Kane, genau.
Und Cole Palmer.
Wir schweifen aus, Tom. Und sind schon wieder bei 50 Minuten. Ich würde meinen, wir haben so viel geplant, aber jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist das, was du schon seit Wochen bei dir in der Lade aufbewahrst. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen und jetzt freue ich mich auf deine Secret Story.
Jetzt ist es soweit, lieber Michi und liebe Zuhörer und Zuhörer. Jetzt hauen wir sie endlich raus, die lang in der Schublade aufbewahrte, wie du so richtig gesagt hast, Secret Story. Und die handelt, Michi, du wirst es nicht glauben, passend zur aktuellen Zeit mit Super League etc. von den sogenannten Football Leaks. Also die WikiLeaks sind ja allen bekannt, mit Julian Assange, den Whistleblowern und so weiter. Und da gibt's natürlich auch, wie soll es denn anders sein, beim Fußball derartige Dinge, die da seit Jahren immer wieder ans Licht kommen und vor Jahren ans Licht gekommen sind. Grundsätzlich geht es bei den Football Leagues ja um Transfers, Verträge, Summen, Steuern etc. Also in dieser Riege bewegen wir uns da, die dann in der Realität einfach anders aussehen, als wie es die Vereine nach außen hin verkaufen oder überhaupt verkaufen in allen Bereichen. Es ist einfach eine Enthüllungsplattform in Form einer Website. Also wie gesagt, die WikiLeaks sind allen bekannt. Mehr oder minder ein Wikipedia, wo wir alles über Fußball lesen können, wo die Leaks im Bereich Profifußball einfach veröffentlicht werden. Und der Betreiber dieser Seite war immer ein unbekannter Whistleblower. Es sind teilweise noch unbekannte Whistleblowers aus Portugal. Der nannte sich bis 2019 John. Also er trat auch als John in Erscheinung, bis es dann rauskam, dass dieser sogenannte Sprecher, der sich als John ausgab, ein gewisser Rui Pinto ist. Mhm. Er wurde enttarnt 2019 als Rui Pinto. Als Motiv gibt dieser an, den Fans zu offenbaren, zu welchem hochkorrupten System sich der Spitzenfußball entwickelt hat. Also das war ja eigentlich die Intention dahinter, warum dieser sogenannte John oder Rui Pinto mit allen seinen, die Gefährten von Herr der Ringe, so eine Football-Leaks-Seite mehr oder minder erschaffen hat. Anfang 2016 erhielt nämlich der Spiegelreporter Raphael Buschmann Zugang zu 18,6 Millionen Dokumenten. Insgesamt war das 1,9 Terabyte Football-Leaks-Datenmaterial.
Die hat er alle alleine gesammelt, der Rui Pinto. Sehr fleißig.
Ja, mit seiner Belegschaft quasi. Unbekannte Whistleblower sind es ja weiterhin. Es gibt nur den Rui Pinto, der halt in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und bis 2. November 2018 waren diesen Raphael Buschmann sogar 70 Millionen Dokumente übergeben worden. Das waren dann 3,4 Terabyte. Und dieser Buschmann teilte die Daten dann mit dem NDR, dem Norddeutschen Rundfunk, und mindestens 80 anderen Journalisten aus ganz Europa. Die haben wiederum das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations, das EIC, gegründet, und das vereint eben dieses Football Leaks System mit den Medien. Und ich habe es anfangs gesagt, es geht da um Transfers, Steuern, Verträge etc. Es geht einfach um sensible Dokumente mit Bezug vor allem zu spanischen und portugiesischen Profiklubs. Da geht es auch um kleinere Vereine und natürlich auch um Barca und Real Madrid. Vor allem die da gab es mal einen gewissen James Rodriguez bei Real Madrid, und dessen Vertragsdokumente wurden da als erstes veröffentlicht, genauso auch die von Luka Modric. Und wenn es denn nicht um Spieler an sich geht, die von Spanien stammen oder in Spanien spielen, hat es immer damit zu tun, dass zumindest der Berater Spanier ist oder Portugiese ist. Mhm. Oder eben, wie es bei Sergio Aguero zumindest war, dass er von Madrid, Atletico Madrid zu City gewechselt ist, also von einem spanischen Club nach England, und dass eben auch bei Juan Marta zum Beispiel der Berater aus Portugal stammt und Juan Marta selbst ein Spanier ist. Und da wird vermutet, weil eben diese Bezüge bestehen von Beratern, die Portugiesen oder Spanier sind, dass genau diese ein Datenleck für die Vereine mehr oder minder aufgetan haben. Also dass da viel nach außen dringt und von den Beratern mehr oder minder veröffentlicht wird für die Medien dann. Und so kam dieses Football Leaks, sorry, ein Schluck Wasser, zustande. Und natürlich ein gewisser Cristiano Ronaldo ist von dem auch nicht ausgenommen. Um Steuern zu sparen, nutzte eine Briefkastengesellschaft bis 2014. Natürlich, er hat es ja nötig. Man muss ja zig Millionen umschiffen, die dann selbst einen gehören und die dann nicht versteuert werden müssen, in die seine Werbeeinnahmen flossen, also in die Briefkastengesellschaft. Des Weiteren verkaufte Ronaldo seine Werberechte bis 2020 an zwei weitere von ihm selbst gegründete Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln. Die Einnahmen aus diesem Verkauf in Höhe von knapp 75 Millionen Euro wurden auf Ronaldos Konto bei einer Privatbank in der Schweiz überwiesen. Ronaldos Verhalten war straflich aber nicht relevant, da die Firmen dank einer zu diesem Zeitpunkt geltenden Sonderregelung des spanischen Steuerrechts natürlich legal waren. Wie es denn in Spanien so abläuft, da gibt es keine mafiösen Geschäfte, kein dubioses Verhalten in Sachen Steuern, da ist einfach alles legal, auch wenn es Football Leagues veröffentlicht hat. Es kam wieder mal zu keiner strafrechtlichen Verfolgung bei CR7. Das wissen wir auch, kennen wir auch von Lionel Messi. Der hat ja auch, weiß ich nicht, gefühlt 50 Millionen da am Fiskus vorbeigezweigt und dann wurde aber auch nichts draus. Also strafrechtlich ist das alles nicht verwerflich. Logischerweise in Spanien und bei den Superstars. Und bei den ersten Veröffentlichungen der Football Leagues geht es auch um die Gründung einer sogenannten Planung der European Super League, die ja, wie wir alle wissen, jetzt mehr oder minder nicht mehr in Planung ist, sondern umgesetzt wird. Von europäischen Profivereinen 15 an der Zahl. Unter anderem sollen da dabei sein der FC Bayern, Real, Barca, United, Arsenal, Juve und Milan, die aus wirtschaftlichen Gründen eine Abspaltung von dem europäischen Fußballverband UEFA planen. Und dass es zu Unregelmäßigkeiten im Rahmen des Financial Fairplay bei Paris Saint-Germain gekommen ist und Manchester City wurde von Football Leagues auch aufgezeigt, dass das mittlerweile natürlich das ist State of the Art. Also bei PSG und Manchester City, die können ja machen, was sie wollen und werden mit eigentlich Punkteabzug oder Strafen. Ich glaube, City hat mal Transferstrafe bekommen von 1,5 Jahren, aber da gingen sie auch dagegen vor, das ging auch nicht durch. Und somit bis heute eigentlich City und Paris freigesprochen von Financial Fairplay. Kehrum, Everton wird ja gefühlt jedes Jahr mit Punkteabzug bestraft. Und ich glaube, was die machen im Vergleich zu City und Paris, ist ein, wie man so schön sagt in Österreich, Lächerl-Schaß. Vorwürfe richteten sich auch gegen natürlich Gianni Infantino, der aktuelle Präsident der FIFA. Als damaliger Generalsekretär der UEFA habe er den Fußballverein wie Paris Saint-Germain und Manchester City eben zu milderen Strafen aufgrund des Financial Fairplay verholfen. Er habe auch in Gesprächen sogenannte Settlement Agreements mit den Clubs ausgehandelt und dabei auch vertrauliche Details aus der Untersuchung weitergegeben und Kompromisse vorgeschlagen. Wozu er aber natürlich nicht befugt gewesen ist, dieser Gianni Infantino. Und mit dem Gianni Infantino schließen wir auch eine Akte des dieser Secret Story der Football Leagues zum Thema. Ja, ich glaube, das größte Thema der Football Leagues ist eigentlich Korruption. Und da angesprochen auf Transfersteuern, ja, aber es geht eigentlich darum, aufzudecken, was bei den großen Vereinen in Europa vor allem und auch bei den in den Machtpositionen der UEFA und FIFA falsch läuft. Und von daher finde ich, dass dieses Football Leagues eigentlich mehr als seine Berechtigung hat und den Otto-Normalverbraucher des Fußballs aufzeigt, was wir eigentlich nicht wollen und was wir nicht sehen wollen, aber was tagtäglich im europäischen Fußball passiert. Und das war, lieber Michi, kurz und knapp zusammengefasst, die Secret Story über Football Leagues.
Na schau, sehr schön. Danke, lieber Tom. Hast du gemacht. Hast du wochenlang recherchiert, hast dich da mit Hintermännern getroffen aus Portugal. Deswegen hat es jetzt auch so gedauert, bis wir diese Story dann wirklich auf Sendung bringen konnten. Du bist viel gereist. Ja. Ja. Hat sich ausgezahlt. Danke.
Danke, lieber Mich.
So, dann sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich habe dann noch kurz eine Quizfrage habe ich für dich zum Abschluss. Ich glaube, Spielertuelle lassen wir heute mal weg, haben wir noch keine.
Machen wir fix beim nächsten Mal.
Machen wieder. Wir vielleicht fix beim nächsten Mal. Eine Frage habe ich, nachdem ja Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen sagt ja vielleicht was, es ist ein deutscher Verein, die sind jetzt vor kurzem deutscher Meister geworden.
Müsste ich googeln jetzt.
Die haben jetzt noch im besten Fall 4, 5, 6, 7, 8 Spiele in dieser Saison. Ja, sind noch in der Liga, sind es 4. In der Europa League sind sie im Halbfinale gegen die AS Roma. Da sind es 2 plus ein mögliches Finale, 3. Und im DFB-Pokal stehen sie auch im Finale. Also die können das Triple holen. Und viel wichtiger für die Fans, die können ungeschlagen bleiben in dieser Saison. Sind sie bis jetzt noch kein einziges Spiel verloren in 30 Runden Bundesliga, in der Europa League und im Cup. Alles gewonnen, ein paar unentschieden. Also, die können ungeschlagen bleiben. Es gibt aber eine zweite Mannschaft, die hat schon geschafft in dieser Saison. Es gibt schon die Invincibles in dieser Saison. Weißt du denn, welche Mannschaft das ist?
Im europäischen Fußball.
Im europäischen Fußball, ein ganz, ganz großer Name.
Wenn du das so sagst, dann wird sicher kein großer Name sein. Tippe auf so eine Underdog-Liga, die auch europäisch kaum vertreten ist, also im internationalen Geschäft, glaube ich. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe andere Ligen jetzt aktuell kaum im Kopf. Weiß, dass es nicht Holland ist, weiß, dass es nicht Belgien ist. Die Top 5 sowieso nicht, Österreich sowieso nicht. Ich tippe auf, einfach ad hoc Israel, keine Ahnung.
Ja, ganz knapp daneben vorbei. Es ist Wales tatsächlich, lieber Tom. Es gibt die Invincibles in dieser Saison. Die New Saints haben es geschafft, sind Meister in Wales zum dritten Mal in Folge. Übrigens mit 30 Siegen und 2 Unentschieden haben sie es geschafft. 92 Absolut. Punkte, insgesamt 33 Punkte vor dem Verfolger, unter Anführungsstrichen. Da gab es dann auch in der letzten Meisterschaftsrunde das direkte Duell gegen Connors Quay Nomads. 2-0 gewonnen und damit ungeschlagen in der gesamten Saison. Die New Saints kommen aus dem schönen Ort, ich habe es mir rausgeschrieben, Llansant Fraid im McCain. Das war natürlich absolut richtig ausgesprochen. Die sind auch walisischer Rekordmeister. Also nur so viel dazu, Leverkusen in dieser Saison nicht die einzige Mannschaft. Props gehen raus nach Wales, nach Llansant Fraid im McCain zu den New Saints, wo es eine Mannschaft gibt, die sich zu Recht der Invincibles nennen darf. Und dann zum Abschluss noch mein Take. Ich glaube nicht, dass Leverkusen es schafft, denn in letzter Zeit, in den letzten Spielen, war es wirklich schon sehr, 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 sehr eng. Es ist in der Liga ein bisschen die Luft draußen, weil sie natürlich schon Meister sind. Aber mein Take ist, die Serie wird brechen, und zwar in Europa League Hinspiel auswärts bei der AS Roma.
Wäre auch
ich glaube, da wird es ein knapper Sieg für die Roma, dass es da sich nicht ausgeht für Leverkusen. Klar, Leverkusen ist Favorit, ist auch die bessere Mannschaft, aber irgendwann ist es dann zu Ende. Ich glaube schon, dass sich Leverkusen durchsetzt in zwei Spielen, dann im Rückspiel zu Hause. Aber mein Take, und das können wir jetzt so festhalten, ist, dass Leverkusens ungeschlagen Serie am 2. Mai um ca. 23 Uhr enden wird.
In einer Woche quasi heute.
Ja, in einer Woche, exakt in einer Woche. So ist es. So ist es exakt in einer Woche im Olympiastadion von Rom. Wird sich die Roma durchsetzen.
Stadio Olimpico.
Und dann wird es ein 5-0 für Leverkusen.
Hot Take. Ha. Nein, das muss man aber sehen. Daniele De Rossi macht dort einen super Job. Also das muss man ihm zugestehen. Ja. Hat auch gegen Milan in der Europa League, ich glaube, da haben nicht viele auf den AS Rom gesetzt.
Ja, das war sehr souverän.
Die Mannschaften gegenüberstellt, war sehr souverän. Lässt einen wirklich teilweise ja disziplinierten, defensiv stabilen, aber trotzdem attraktiven Fußball spielen. Mit einer Dreier-Offensivreihe hat umgestellt im Vergleich zu davor. Und wird ein heißes Spiel, und da gehe ich mit. Also ich glaube nicht, dass Leverkusen zu Hause jetzt in zwei Tagen, glaube ich, gegen den VfB Stuttgart verlieren wird. Da wird es wahrscheinlich auch ein knapper Sieg oder ein X. Und dann, ja, ich glaube auch in Rom wird der Umfaller passieren. Aber wie du es schon sagst, wenn sie sich denn durchsetzt und wenn sie am Ende, und davon ist auszugehen, zumindest das Double holen. Also ich glaube, im DFB-Pokal, da gibt es keine zwei Meinungen, wer da der absolute Top-Favorit ist. Und da braucht es ein Fußballwunder, das Lautern Leverkusen auch in einem Spiel biegt. Wird Leverkusen Doublesieger, und das ist wahrscheinlich auch once in a lifetime für den Verein. Und wenn es dann noch das Triple gibt mit Europa League, ich glaube, dann ist ihnen auch herzlich egal, ob sie denn die Invincibles sind oder nicht am Ende der Saison.
Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man anstrebt gegen Stuttgart.
Natürlich. Klar,
in der Liga ist es nicht so, da geht es dann immer darum, wen er denn alles schont. Weil jetzt Wochenende gegen Stuttgart und dann eben dieses wichtige Spiel in Rom. Ja, wir haben jetzt gesehen im Spiel gegen Dortmund, das ist ja auch kein Jausengegner, spielt dann Wirtz nicht, er spielt Boniface nicht, er spielt Palacios nicht, er spielt Kosunu nicht, also da hat er ordentlich durchgetauscht und auch umgestellt, auch ohne Stürmer wirklich gespielt, auch kein Schick, die sind dann alle reingekommen, da hat es lange schlecht ausgesehen und dann gab es dann wieder dieses, ich glaube, 15. Tor in dieser Saison nach der 90. Minute, das ist natürlich ein Wahnsinn, wie heißt so schön, wenn es häufig vorkommt, ist es kein Glück mehr. Das stimmt, aber irgendwann wird es dann auch nicht
gelingen.
Und 8 Spiele, wie gesagt, sind es noch. Und es kommt jetzt natürlich auch gegen Stuttgart drauf an. Für Stuttgart geht es natürlich schon noch um Platz 2. Auch um die Champions-League-Qualifikation. Die wollen natürlich gewinnen, haben jetzt gegen Werder verloren letzte Woche, auch ein Rückschlag. Also Stuttgart wird da voll spielen und wir erinnern uns an das Cup-Viertelfinale. Das war ja ein Spiel auf Augenhöhe, ein Hin und Her, auch wieder mit dem glücklicheren Ende für Leverkusen. Durch ein sehr spätes Tor durch Jonathan Tay, durch Jonathan Tah, der übrigens bei den Bayern Jonathan im Gespräch Tay sein soll, weiß JT. Nicht, ob du das schon gelesen hast, JT.
Habe ich gelesen gestern,
Der soll Wunschkandidat Nummer 1 für die Innenverteidigung sein, Wahnsinn. Aber ja.
Von Ralf Rangnick angeblich.
Das werden wir verfolgen, aber je nachdem, wen er schont, ist natürlich auch Katastrophe für jeden Kickbase-Spieler. Da spreche ich jetzt wieder aus Erfahrung, weil du nie weißt, welche Leverkusener Großspieler, wenn man sie so bezeichnen will, also die großen Punkte, da tatsächlich auflaufen werden. Wir werden sehen. Also auch gegen Fokus. Stuttgart geht, ist natürlich möglich, dass da schon die Serie reißt, aber da sage ich mal ein Unentschieden voraus und dann gegen die Roma wird es passieren. So.
Lieber Michi, kurz noch, was ich schön finden würde für die nächste Saison, wenn wir uns das können wir jetzt auch live hier besprechen, ganz kurz, wenn wir uns angewöhnen würden oder wenn wir das jetzt ins Leben rufen würden, dass wir uns aus den Top 5 Ligen jeweils 2 Spiele rauspicken und die dann tippen fürs Wochenende. Und in der nächsten Folge würden wir schauen, wie viele Punkte
also bekommen wir. Also aus jeder Liga 2, sodass es dann 10 sind oder generell nur 2?
Genau. 10? Genau, genau. Also 10 Spiele,
Okay.
Und am Ende und in der nächsten Folge schauen wir dann, jeder bekommt 3 Punkte für das richtige Ergebnis, 1 Punkt für den richtigen Ausgang. und 0 Punkte, wenn du ganz falsch okay. bist. Und dann nach der Saison machen wir eine Stricherliste, ja. machen wir den Strich drunter ja. und sagen, wer weiß denn mehr oder wer hat mehr erraten im europäischen Fußball?
Wer weiß denn mehr? Spannend. Das ist relativ klar. Das hat sich in den letzten 36 Folgen schon herauskristallisiert. Ich muss nämlich dazu sagen, diese Tippspiele, das ist nicht meine große Stärke. Also das mache ich relativ ungern. Ja, okay, ausnahmsweise für dich können wir das gerne machen.
Jetzt musst du's machen.
Ich tippe auch keine Europameisterschaften, ich tippe keine Weltmeisterschaften, ich tippe nicht, ich gehe auch nicht ins Wettbüro, weil ich viel zu viel nachdenke. Weil ich mir dann immer denke, ja, aber da, die spielen jetzt zu Hause, die sind da und in dem letzten Hinspiel und dann ist der vielleicht und dann könnte taktisch ja das und jeder andere tippt, ja. hey, was? Leverkusen gegen Augsburg, klarer ja. Leverkusen-Sieg und ich sage, aber Augsburg, die sind unangenehm und da könnte er doch Spielverlauf und vielleicht den X und dann bin ich immer der Zweite und verliere diese Tippspiele, ja. weil ich dann nicht simpel genug denke und deswegen bin ich dann nicht gut, also ich würde das jetzt nicht so hinstellen, dass wenn du dann am Ende der Saison ein paar Punkte vor mir bist,
das nicht um
dass
Wissen.
Du dann kompetenter im europäischen Fußball bist. Dieses Tippen
geht's auch ist oft um Glück.
Natürlich. Und in Wirklichkeit, wenn und du immer auf die Favoriten tippst, wirst du wahrscheinlich ganz gut fahren damit.
Ja, da geht's um den Spaß und die Freude, Michi, dahinter. Ja. Und ich kann es jetzt gleich sagen, der Verlierer dieses Tippspiels nach einer Saison, der lädt den anderen und jetzt kommt's und da schließen wir den Bogen auch zu dieser Folge. Es ist noch ein Essen offen, lieber Michi. Also wir müssen noch ins Schweizer Haus. Du kannst dich erinnern, ich bekam jetzt eine Nachricht wirklich auf Instagram. Wart ihr schon essen? Wart ihr schon im Schweizer Haus? Also die Zuhörer haben es wirklich nicht vergessen, offensichtlich, dass da noch was offen ist. Ich habe es schon vergessen. Ich schulde dir noch ein Essen.
Ich habe es natürlich nicht vergessen, Tom, aber ich weiß natürlich auch um deine finanziell prekäre Lage und deswegen wollte ich das jetzt nicht ansprechen. Schweizer Haus ist auch schon wieder, die Inflation hat zugeschlagen, das kostet dich dann schon 50 Euro. Aber da kannst du es dir vielleicht zurückholen. Müssen wir diesen Sommer auf jeden Fall machen. Davon gibt es dann natürlich
super.
Bewegtes Fotomaterial. Ja, genau. Heute habe ich mich oft genug versprochen, so Tom, wir zögern schon wieder das Ende dieser Folge heraus.
Ja.
Heute ist nicht so lang geworden wie zuletzt, deswegen machen wir Schluss nach einer Stunde und knapp 12 Minuten. Danke fürs Zuhören, bitte weiter fleißig hören, uns bitte weiterhin auch bewerten auf Spotify. Die 100, glaube ich, ist immer noch nicht voll, das kann es sein. Von dem her weitermachen, ich sage danke und Bussi und Baba.
Ja, da reihe ich mich gleich ein, lieber Michi. Du hast alles gesagt. Danke für die Zeit, für deine Expertise. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi und Baba und grazie a tutti.